Wie kann ich aus einigen vagen Gedankenfetzen, die noch gar nicht so richtig greifbar sind, eine konsistente Theorie entwickeln? Ja, ich komme gerade zurück von der diesjährigen Focusing-Sommerschule. Auf dieser Fortbildungsveranstaltung habe ich ein Seminar gegeben zum Thema Denken in Prozessen und habe mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gearbeitet an einem eigenen Modell, an einem eigenen Prozessmodell, das jede und jeder für sich selbst entwickelt und das wirklich aus einem selbst kommt. Also ein Modell ist ja sowas wie ein Gedankenkonstrukt, ein Gebäude aus Begriffen, das für ein selbst stimmt, mit dem man sich Dinge selbst plausibel machen kann, eine Plausibilitätsstruktur, die dabei hilft, irgendwas so wirklich so mit eigenen Worten zu verstehen. Diese Modelle sind heutzutage sehr wichtig, deswegen, weil wir in einer Welt zunehmender Komplexität leben. Also in komplexen Situationen ist es so, dass Modelle, die wir zum Beispiel in der Fachliteratur kennenlernen oder Modelle, die wir von unseren Eltern oder Lehrerinnen und Lehrern bekommen, manchmal so einigermaßen passen, so grob. Ja, stimmt da vielleicht manches drin, manches stimmt nicht. Aber so richtig gut passen die meistens nicht. Das heißt, wenn du jetzt so in einem bestimmten, ja, zu einem bestimmten Thema hier dein eigenes Modell entwickeln möchtest, wo du zum Beispiel dir erklärst oder wo du beschreibst, wie eine Sache funktioniert, wie die ist, wie etwas abläuft, ja, wo du wirklich Erfahrung drinnen hast, dann braucht es sowas wie so ein eigenes Modell, also ein handgeklöppeltes, ein ja, selbstkonstruiertes Modell, wo du innerlich spürst, das trifft es genau auf den Punkt. Also das heißt, diese eigenen Modelle, die haben mehr eine höhere Genauigkeit als die Modelle, die wir in den Lehrbüchern finden, die wir irgendwann mal gelernt haben. Und die passen besser zur Situation, weil jede Situation ist immer ein bisschen anders. Jede Situation hat ihren eigenen Fingerabdruck und du brauchst quasi Denkmodelle, die zu den Situationen passen, in denen du lebst und arbeitest. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge soll es darum gehen, wie du ausgehend von einigen Gedankenfetzen, die vielleicht schon da sind, also vielleicht hast du schon dir Gedanken gemacht über dein Thema und hast schon mal so ein paar erste Ansatzpunkte. Und wie kannst du daraus, also wie kannst du von hier aus beginnen, so die zueinander in Beziehung zu bringen und daraus dann ein konsistentes Modell zu entwickeln? Der Dreh- und Angelpunkt eines guten Modells ist sowas wie eine Paradoxie. Denkmodelle sind meistens so, dass bestimmte verschiedene Facetten einer Sache zueinander gebracht werden und miteinander in Beziehung gesetzt werden, sodass dadurch irgendein neuer Gedanke in die Welt kommt, eine neue Perspektive möglich wird. Ja, also ein Modell sozusagen, das einfach nur eine Kopie eines anderen Modells ist, also wo etwas einfach nur nochmal zum Beispiel mit anderen Worten wiedergegeben wird, darüber spreche ich hier nicht, sondern ich meine wirklich so diese originären Denkmodelle, also das, was wirklich von dir kommt, wo du wirklich deine eigene Erfahrung, deine eigene Sicht, so deine innerste, tiefste Subjektivität, ja, so wie nur du die Dinge siehst, nur du und niemand sonst sieht das so, und das, darum geht es, das zur Sprache zu bringen. Beginnen kannst du damit, dass du die Gedanken, die schon da sind, erstmal sortierst und ordnest. Und du kannst es ganz einfach so machen, indem du, wenn du zum Beispiel bestimmte Aufzeichnungen hast, ja, irgendwie so ein Tagebuch zum Beispiel oder am Computer Word-Dateien, die, wo du Sachen aufgeschrieben hast oder so kleine Notizzettelchen oder sowas. Ja, dann der erste Schritt heißt, schau das alles durch und suche die interessanten Begriffe. Also wo in diesen Aufzeichnungen gibt es sowas wie bestimmte Begriffe, die so ein bisschen wie hervorleuchten. Also wo ist was dabei, wo du merkst, das ist so ein bisschen interessanter. Dieser Gedanke oder dieser Begriff, ja, der hat irgendwie so eine innere Leuchtkraft. Irgendwas, was dich selbst magisch anzieht. Ja, und das ist irgendwie so wie, du darfst dich von dir selbst faszinieren lassen. Du darfst dich von deinen eigenen Gedanken ja, gefangen nehmen, einspinnen lassen. Also wo hast du schon mal so Gedanken oder Begriffe entwickelt, die echt interessant sind für dich selbst? Und es muss nicht so sein, dass irgendjemand anders das interessant findet. Oft ist das nicht so. Also in so einem frühen Stadium der Theoriebildung ist es häufig so, dass ja, das noch niemand versteht. Vielleicht hast du auch einfach nur Gedichte geschrieben oder vielleicht sind das eher so poetische ja, Sätze, Satzfetzen, die du da hast und niemand wird es so verstehen können, was du da geschrieben hast. Aber du selbst merkst es für dich. Also du merkst für dich, okay, hier habe ich was, da steckt so wie so ein bisschen Potenzial drinnen. Und der erste Schritt geht so, dass du dir quasi einfach eine Liste machst mit diesen Begriffen oder mit diesen Wortfetzen. Und du kannst diese Liste einfach so mit Buchstaben ja so durchdeklinieren, also Begriff A, Begriff B, Begriff C und so weiter. Und dann hast du einfach so eine Liste von Gedanken oder Begriffen. Und das ist sozusagen dein Rohmaterial, mit dem du startest. Und es gibt jetzt so ganz viele Möglichkeiten, wie wir mit diesem Rohmaterial arbeiten können. Also ich sage mal eine davon. Eine ganz langsame und sehr, sehr genaue Möglichkeit ist es, dass du dir eine Kontrasttabelle, eine Kreuztabelle baust. Das bedeutet, nimm dir ein großes Blatt Papier und zeichne darauf eine Tabelle, die genauso viele Zeilen und genauso viele Spalten hat, wie du Begriffe hast. Sagen wir, du hast schon 10 verschiedene Begriffe, dann hat diese Tabelle 10 mal 10 Felder, also 10 Zeilen und 10 Spalten. Und du kannst in dieser Tabelle quasi das so vorne dann, also auf der linken Seite A, B, C, D, E und so weiter reinschreiben. Und auch oben quer rüber in die Spalten auch A, B, C, D, E reinschreiben. Und dann fängst du erstmal an, die Diagonale auszufüllen. Also das sind die Felder, wo quasi die Zeile A auf die Spalte A trifft, die Zeile B auf die Spalte B und so weiter. Das ergibt ja so eine schräge Diagonale und da kannst du reinschreiben, was du mit diesem Begriff meinst. Also nochmal ein bisschen genauer formulieren, was heißt dieser Begriff. Nehmen wir mal als Beispiel so der Begriff Kontrastpotenzial. Das ist so ein Begriff, den ich quasi in meiner eigenen Dissertation irgendwann mal gefunden habe. Ja, der ist irgendwann mal aufgetaucht und den könnte ich jetzt einfach sagen, das ist der Begriff A. Und den schreibe ich, also ja, A ist Kontrastpotenzial und dann in dieses A kreuzt sich mit A. Da schreibe ich nochmal genauer rein, was möchte ich denn darunter verstehen? Also was möchte ich, dass dieses Wort Kontrastpotenzial bedeutet? Und so kannst du das erstmal so durchgehen für all deine Begriffe, die in deiner Theorie oder in deinem Modell auftauchen sollen. Und das wäre so quasi so wie nochmal dieser Schritt, der ja das, was du meinst, wirklich nochmal so basic verankert in dir selbst. Das ist ganz wichtig, damit du ja erstmal selbst verstehst oder so eine Ahnung davon bekommst, so was könnte für dich in deiner subjektiven Perspektive dahinter stecken, hinter diesem Begriff. Und hier ist es auch wichtig, das ist ein Spiel, also das muss nicht so genau sein, das muss keine wissenschaftliche Definition sein. Es hat eher was von einem Kunstwerk, was du hier erschaffst. Also die Tabelle ist noch nicht das Kunstwerk, sondern die Tabelle ist quasi so die Vorarbeit. Das heißt, du skizzierst, du entwirfst, du darfst poetisch sein, du darfst ja einfach herumspielen, herumspinnen. Das ist alles erlaubt. Wichtig ist einfach nur, dass es dich selbst befriedigt. Also das, was du da in diese Diagonale reinschreibst, ja, das soll dir selbst Spaß machen, das soll dir Freude bereiten. Also diese Formulierungen, das Spiel mit den Worten, ja, das macht dich lebendiger. Das Lebendige, das ist dein innerer Check, den du anhand dessen du überprüfen kannst, ob das, was du in diese Diagonale reinschreibst, ob das passt. Wenn es dich lebendiger macht, wenn es dich ein bisschen neugieriger macht, wenn es ein bisschen interessanter wird, dann schreib's rein. Wenn es dich selbst eigentlich langweilt, dann schreib's nicht rein, dann überleg nochmal. Der nächste Schritt besteht darin, dass du beginnst, vorsichtig so einige der anderen Felder auszufüllen. Also diese Tabelle heißt deswegen Kreuztabelle, weil Begriffe gekreuzt werden. Also kreuzen heißt, du nimmst einen Begriff und stell dir vor, du hättest eine Brille auf und du würdest quasi den Begriff auf das Glas dieser Brille schreiben, also die Bedeutung dieses Begriffs. Und dann schaust du durch diese Brille rüber zu einem anderen Begriff. Also sagen wir, auf deiner Brille steht jetzt A, der Begriff A. Und dann schaust du durch diese Brille und guckst rüber zum Begriff, sagen wir zum Beispiel die. Und die Aufgabe heißt dann, erkenne, indem du durch diese A-Brille durchguckst, das A-artige in dem Begriff die. Ich sag's nochmal. Du schaust durch den Blick oder durch die Perspektive des Begriffs A rüber auf den Begriff die. Und irgendwo in dem Möglichkeitsfeld in dem Bedeutungsfeld dieses anderen Begriffs, dieses die-Begriffs, wird es auch sowas geben wie das, was eigentlich der Begriff A schon sagt. Irgendwo wird da vielleicht eher am Rande oder ja, vielleicht auch unscheinbar irgendwas sein, was sich so ähnlich anfühlt wie das, was du in A eigentlich schon sagst. Und ja, und versuche das so ausfindig zu machen. Du darfst dir dafür Zeit nehmen. Also eine Kreuztabelle auszufüllen kann länger dauern. Ja, das ist nichts, was man mal eben schnell macht, sondern das ist auch ein Spiel, was durchaus, je nachdem, wie lang diese Tabelle ist, auch mehrere Tage oder sogar Wochen dauern kann. Wenn du natürlich jetzt so eine ganz kleine Kreuztabelle hast mit nur 2x2 Feldern, dann geht das relativ schnell. Wenn du jetzt eine Tabelle hast mit 10x10 Feldern, dann dauert es entsprechend länger. Also mein Tipp wäre, versuch's mal so mit eher einer kleinen Tabelle am Anfang. Und ja, die kannst du ja nach und nach dann erweitern. Und ja, und versuch mal so sozusagen wechselseitig Begriffe sozusagen immer durch die Brille eines jeweils anderen Begriffs genauer anzuschauen. Interessant dabei ist auch, wenn du sozusagen immer auch nochmal den Gegenblick versuchst. Also wenn auf deiner Brille A steht und du schaust drüber nach D, dann wird dir in D was anderes auffallen, also dann wird dir ein anderer Gedanke kommen, als wenn du auf deine Brille D schreibst und rüber nach A schaust. Ja, also das ist nicht symmetrisch. Und egal was da kommt, egal welcher neue Gedanke entsteht, während du dieses Spiel machst, ja, das kannst du dann in die Tabellenzellen jeweils reinschreiben. Also ja, deswegen brauchst du auch ein bisschen Platz auf deinem Papier, wenn du so eine Kreuztabelle anlegst. Also ja, also welcher Gedanke kommt dir dann, wenn du durch A nach D schaust und in D das A-artige wiederfindest? Ja, was ist das dann, dieses A-artige in D? Eine Frage, die dir dabei helfen kann, wäre auch, was ist das Wesen von D, sodass es auch irgendwie A ist? Was ist das Wesen von D, sodass es irgendwie auch auf komische Weise, wir wissen nicht genau wie, aber sodass es irgendwie auch A ist? Ja, und das schreibst du sozusagen bei D, also da wo, also das schreibst du sozusagen oberhalb der Diagonale rein. Und wenn du den anderen Blick machst, was ist das Wesen von A, sodass es irgendwie auch D ist, das schreibst du dann quasi auf der anderen Seite der Diagonale, also unterhalb der Diagonale rein. Ja, und so kannst du nach und nach versuchen, diese Kreuztabelle quasi auszufüllen. Was auf diese Weise jetzt entsteht, ist sowas wie ein Potenzialfeld für dein Modell. Das ist noch nicht dein Modell. Also dein Modell kommt viel später. Aber was du hier jetzt hast, ist sowas wie ein Garten, wo du jetzt ganz viele verschiedenartige Samen in der Erde liegen hast und die beginnen so ein bisschen aufzugehen. Und auf jedem dieser Schachbretter wächst quasi eine andere Pflanze, aber es ist immer derselbe Garten. Also es ist sozusagen, die sind alle irgendwie miteinander verwandt, diese Pflanzen, jeder hat ihre eigene Größe, ihre eigene Färbung, ihre eigene Geschwindigkeit, ihre eigenen Rhythmen, ihre eigene Blütenfarbe, ihren eigenen Geruch, ihren eigenen Geschmack. Manche sind vielleicht sogar giftig. Ja, also jedes Schachbrett hat dann so wie eine eigene Pflanze. Und dieser Garten ist noch sehr geordnet. Also das ist jetzt quasi ja wie so ein Schachbrettmuster. Und jetzt nehmen wir einzelne Pflanzen heraus aus diesem Ziehtöpfchen. Also wie wenn man so Tomatenpflänzchen vorzieht. Wenn es draußen noch zu kalt ist, dann hat man ja auch diese kleinen Pflanztöpfchen aus Pappe sind die meistens. Und also man nimmt die raus und beschäftigt sich dann einzeln mit diesem Pflänzchen. Und hier ist es jetzt wichtig, dass du mal so ein bisschen schaust, wo in diesem ganzen Feld, also in diesem Schachbrettgarten, den du da jetzt hast, gibt es Pflanzen, die besonders widersprüchlich sind. Also wo gibt es Pflanzen, die irgendwie eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Und du kannst es auch so ein bisschen gruppieren. Also du kannst zum Beispiel alle Pflanzen mit blauer Blütenfarbe oder blau und lila und rot, die sind so ein bisschen ähnlich, die kannst du so zueinander legen und kannst darüber schon mal einen kleinen Text schreiben. Ja, also versuche, indem du diese Formulierungen verwendest, diese Pflanzen, also du nimmst diese Gedanken aus dem Schachbrett heraus, deiner Kreuztabelle, und schreib darüber einen Text. Ja, das ist jetzt der blau-lila-rote Text. So. Dann nimmst du meinetwegen Pflanzen, die grün-gelb-türkis-farbig sind. Also Gedanken, die eher diese Färbung haben, und schreibst darüber auch einen Text. Und diese zwei Texte, die haben jetzt ein hohes Kontrastpotenzial. Also Rot und Grün sind ja Komplementärfarben, so in der Farbenlehre. Und diese zwei Cluster von Gedanken, aus denen du jetzt Texte geschrieben hast, die haben sozusagen eine starke Spannung in sich. Also ich würde das Kontrastpotenzial nennen. Wichtig ist da vor allem, achte darauf, ob es da irgendwie sowas gibt wie Paradoxien, also Dinge, die so in unserem logischen Verständnis eigentlich gar nicht zusammenpassen. Ich mache mal ein Beispiel. Normalerweise würden wir, wenn wir den Begriff Autonomie verwenden, eigentlich immer sowas umgangssprachlich verstehen wie, da ist jemand, der sich, ja, der selbstbewusst wird, der, wenn er in seine eigene Autonomie hineinkommt, dann trifft er eigene Entscheidungen. Ja, er löst sich eigentlich ab von den Bezugspersonen, wo er herkommt, zum Beispiel die eigene Familie, er wird autonom. In meinem Autonomiebegriff hingegen ist es so, also den ich quasi in meinem eigenen Prozessmodell entwickelt habe, in meiner eigenen Dissertation, ist es so, dass Autonomie ist da nicht ein Vorgang des Ablösens, sondern ein Vorgang des Hinwendens. Und das macht erstmal überhaupt keinen Sinn. Ich habe das so ein bisschen versucht aufzulösen dadurch, dass ich das Ganze genannt habe, radikale Autonomie. Also radikal klingt ja erstmal auch so wie, als ob das noch mehr von dieser Ablösungskraft, ja, wenn ich so ganz radikal bin, dann mache ich manchmal ganz heftige Dinge, könnte man vielleicht sagen. Und ja, radikale Autonomie klingt dann immer so ein bisschen Easy Rider-mäßig. Ja, man fährt mit der Harley in den Sonnenuntergang und macht einfach nur sein Ding. So klingt es erstmal. Die Paradoxie aber für mich in gelingender Autonomie ist aber, dass dieser Vorgang nicht darin besteht, dass man sich abwendet von den Mitmenschen, sondern die Paradoxie liegt darin, dass man sich den Mitmenschen zuwendet. Und das ist erstmal so umgangssprachlich nicht so leicht zu verstehen. Also wie soll das sein, wenn man mehr Autonomie hat, dass man sich dann dem Gegenüber zuwendet, dass man sich der eigenen Bezugsgruppe vielleicht zuwendet? Und ich habe das so versucht deutlich zu machen durch diesen Begriff des Radikalen, weil radikal, wenn man sich mal anschaut, wo dieses Wort herkommt, dann hat es ja sowas von lateinisch radix, die Wurzel. Und wenn ich so in mir selbst wirklich stimmig verankert bin, dann weiß ich, wer ich bin. Dann habe ich Zugang zu meinem eigenen Organismus, zu meinen Emotionen, zu meinen Gedanken, zu meinen Wertungen. Ja, dann bin ich mit mir selbst kongruent. Und in dieser Haltung werde ich autonom, indem ich mich anderen Menschen zuwende. Also die Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, sind sowas wie eine Reibungsfläche, die mir nur immer noch weiterhilft, noch immer noch mehr in meine eigene Autonomie reinzukommen. Und das wäre die Paradoxie sozusagen in meinem Modell. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Also sozusagen die rot-lila-blauen Pflanzen wären bei mir alle Begriffe, die sozusagen dieses ich wende mich ab, ich löse mich aus der Gruppe heraus beschreiben. Und die gelb-türkis-grünen Pflanzen wären eher die, die sozusagen die Hinwendung beschreiben. Und ein paradoxer Satz, der jetzt quasi aus diesem Zusammenspiel, dieser Polarität, aus diesem Kontrastpotenzial entsteht, wäre eben der Gedanke, radikale Autonomie ist die freiwillige Hinwendung, die aus freien Stücken zu meinem sozialen Gegenüber, was wirklich gerne gemacht wird. Also aus freien Stücken gerne und liebevoll, wertschätzend zuwenden, führt noch mehr in die eigene Autonomie hinein. Ja, und das ist da steckt eine Paradoxie drin. Also vielleicht merkt ihr das so, wenn ich das so beschreibe, dann steckt da eine starke, ja, eigentlich Widersprüchlichkeit drinnen, aber der Satz hält diese Widersprüchlichkeit. Also in dem Satz merkt ihr vielleicht so, wie irgendwie macht es schon Sinn. Es ist dann gar kein richtiger Widerspruch mehr. Also die Paradoxie wird quasi von diesem Satzgebilde, das ich formuliere, gehalten. Ja, und du kannst jetzt auch mal so ein bisschen, wenn du an dieser Stelle schon so eine Ahnung hast, also jetzt, während du dieses Audio anhörst, wo deine Paradoxie liegen könnte, in deinem Modell, in deinem Garten, selbst wenn du jetzt diese Kreuztabelle noch nicht ausgefüllt hast, aber du hast jetzt mal in der Meditation 3 Minuten Zeit, um schon mal so eine erste Hypothese zu entwerfen, wo könnte in deinem Schachbrettfeld, in deinem vorläufigen Theoriegebäude, wo könnte da sowas wie ein paradoxes Kontrastpotenzial schlummern? Die Methode Thinking at the Edge, auf Deutsch denken, dort wo noch Worte fehlen, dort denken an der Grenze dessen, was du schon vage spürst, aber noch nicht so genau sagen kannst. Diese Methode hilft dir, aus dem paradoxen Satz wirklich einen ganzen Text entstehen lassen zu können. Diese Methode ist sehr komplex, also sie hat 14 Schritte. Ich habe jetzt so ein paar wenige dieser Schritte schon in meiner Anleitung anklingen lassen. Zum Beispiel das Kreuzen oder der paradoxe Satz sind so ganz typische Schritte aus dem TAE. Und ich möchte jetzt hier quasi am Ende dieser heutigen Folge nur so einen kleinen Ausblick geben, was alles noch möglich ist mit TAE. Ich finde, TAE ist ein unglaublich mächtiges kraftvolles Denkwerkzeug, das uns dabei helfen kann, wirklich die eigenen Gedanken, die eigenen Paradoxien, die eigenen inneren Widersprüche, die erstmal gar nicht vereinbar sind, wirklich in sich konsistent so rauszubringen, dass das für andere Menschen verstehbar wird. Wir machen das zum Beispiel, indem wir mit Beispielen arbeiten, Situationen, die wir selbst erlebt haben. Wir machen das dadurch, dass wir sehr genau bestimmte Begriffe anschauen, wie mit der Lupe nochmal, und dabei bemerken, dass eigentlich so diese Bedeutung, wie man sie aus dem Wörterbuch kennt, für dich selbst gar nicht so genau passt. Und anhand dessen kannst du quasi so diese Begriffe dann nochmal genauer nachschärfen. Es gibt auch so die Verbindung von verschiedenen Begriffen. Also es gibt verschiedene Arten im TAE, wie man einzelne Begriffe so definieren kann, dass in sich ein letztlich verzahntes Denkgebäude entsteht. Also sagen wir, du hast die Begriffe ABC. Dann kannst du versuchen, quasi A durch B und C zu definieren, B durch A und C zu definieren und C durch A und B zu definieren und sozusagen auf diese Weise deine Gedanken ineinander, miteinander schlüssig zu verzahnen. Also, das sind jetzt auch nur so Ideen, ein Ausblick, den ich geben möchte. TAE, Trentlin und Hendrix haben diese Methode entwickelt und da geht was weiter, aber sozusagen der paradoxe Satz ist schon mal, den du heute entwickelt hast oder anhand meiner Anleitung entwickeln kannst, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt für dein eigenes Denkmodell. Ich wünsche dir beim Spielen mit den Gedanken viel Spaß. Es kommt nicht darauf an, dass andere dich verstehen können. Es kommt nicht darauf an, dass es irgendwie richtig ist, dass es zu irgendwas dazu passt, was in irgendeinem Buch steht oder was irgendeine Lehrmeinung sagt. All das ist unwichtig im TAE. Wichtig ist einzig und alleine erstmal, dass es für dich stimmt, dass du das, was du sagen möchtest, sagen kannst. Alles Gute und viel Vergnügen bei diesem kleinen kreativen Experiment. Tschüss.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.